ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Herzlich willkommen aus 1500 Metern Höhe in einem kleinen Skiort namens Super Devoluy. Und das nach einer Etappe, die John Degenkolb so bezeichnet.
Tja, unglaublich.
Ja, was war so unglaublich? Darüber sprechen wir heute. Und wir haben eigentlich mehrere Rennen in einem gehabt. Manche haben einfach nur mit sich gekämpft, manche sind gar nicht erst angetreten. Manche haben hier alles gegeben, um zum ersten Mal eine Tour-Etappe zu gewinnen. Und wiederum andere haben miteinander gespielt, um es mal so zu formulieren. Und darüber reden wir. Michael Antwerp ist es hier heute wieder mal.
Hallöchen.
Michael Ostermann, unser Mann von Sportschau.de.
Hallo.
Und unser ARD-Experte Fabian Wegmann. Wir hören nochmal, was Moritz John Degenkolb gesagt hat. Es war nicht nur unglaublich, sondern noch ein bisschen mehr.
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erlebt habe. 125 Kilometer Vollgas, Gespringe, Attackiererei. War schon echt krass. Also, weil... Ja, meine Aufgabe war dann, die Jungs bestmöglich mit Getränken irgendwie zu versorgen bei diesem unfassbaren Tempo, weil wir haben zwar Leute, die an der Strecke irgendwie Flaschen anreichen können, aber wenn es nicht wirklich berghoch geht, dann ist es auch schwer, das von der Seite anzureichen. Deswegen musste ich dann irgendwie mehrfach ans Auto fahren und Flaschen und Eis holen und es war echt verrückt.
Ja, Tadej Pogacar hat, glaube ich, sowas gesagt, wie die ersten 120 Kilometer war so wie so ein Juniorenrennen, alle total vogelwild. Fabian, John Degenkolb hat das noch nicht erlebt. Du schon mal so in der Form?
Habe ich schon bei der Tour. Also gerade in der ersten Woche gab's früher oft so
Aber Dinge, wir sind in der dritten Woche
ständig
jetzt.
Losgeht, genau, ja. Ich glaube, man vergisst das auch immer schnell. Also John hat schon eine lange Karriere hinter sich und das ist natürlich das Rennen, was man gerade... hinter sich gebracht hat, ist immer das Härteste, weil die anderen Sachen vergisst man dann vielleicht auch. Aber es war schon ein Wahnsinnsrennen, keine Frage. Also haben wir dieses Jahr bei der Tour noch nicht so gesehen.
Ja, wir haben ja gestern, Michael, zu Recht, glaube ich, darüber geklagt, dass es zu viele Etappen gibt, in denen zu wenig passiert. Heute hattest du ordentlich Gesprächsbedarf im Ziel, ne?
Absolut. Und übereinstimmend kamen alle zu dem Ergebnis, dass es wirklich knüppelhart war. Gerade in der dritten Woche, wo die Kräfte schwinden und wo auch die Erkältung um sich greift, ob jetzt Corona oder ganz normaler Infekt, die sind alle am Anschlag. Und wer so einen Tag übersteht, der ist schon froh, dass er oben ist und auch noch einigermaßen gerade aussprechen kann. Also man muss das wirklich sagen, auch bei den Temperaturen. Ich meine, heute war es jetzt nicht so bullenheiß wie gestern, aber trotzdem. Diese Versorgung auch mit Wasser, was John anspricht, dass er als Road Captain jetzt da für seine Leute das Wasser ranschleppt, das zeigt ja, jeder muss hier alles geben, um diese Tour im wahrsten Sinne des Wortes zu überleben und in Nizza anzukommen.
Ja, und es hat sich einer sehr gefreut über den Tagessieg, Richard Carapaz, der gefühlt ganz, also nicht nur gefühlt, der hat schon ganz viel erreicht, der ist aktueller Olympiasieger von Tokio, der hat schon den Giro gewonnen, der war ja bei der Tour schon Dritter in der Gesamtwertung, aber er hat noch nie eine Etappe gewonnen bei der Tour. Umso mehr freut einen das auch zu sehen, wie so ein Mann sich noch so richtig, richtig freuen kann wie so ein Kind, ne?
Ja, das war sehr schön zu sehen und er hat jetzt bei allen drei großen Rundfahrten seinen Etappensieg und man hat es gemerkt, er hat es ja mehrfach auch versucht, er hatte ja das gelbe Trikot nach der dritten Etappe, da waren die alle zeitgleich, die großen drei, die jetzt da, im Moment die Podiumsplätze einnehmen und andere Gesamtklassementfahrer und dann hat er einfach durch die besseren Platzierungen für einen Tag das gelbe Trikot übernommen. Da war er schon sehr stolz, als erster Ecuadorianer das Maillot Jaune zu tragen. Und dann hat man gesehen, okay, dann hat er am Galibier hat er das gleich wieder verloren und hat auch in der Gesamtwertung richtig eingeschenkt bekommen, sodass jetzt eben der Etappensieg quasi das einzige Ziel war, was noch übrig geblieben ist. Und das hat er mehrfach versucht, wir haben ihn mehrfach in Attacken gesehen und dass er das heute und wirklich brillant auch gemacht hat. Er war in den richtigen Momenten dann zur Stelle und das nach dem Anlauf. Also 125 Kilometer, wir haben es gesagt, und es war wirklich richtig Radrennen. Also die sind so viele Sprünge. Wir kommen sicherlich gleich noch auf Wismar zu sprechen, was die für eine Taktik verfolgt haben heute. Es war überhaupt, ne, UAE konnte das gar nicht, wollte es vielleicht auch gar nicht kontrollieren und dadurch war er dann aber eben im entscheidenden Moment in der Gruppe, in der er sein musste, in dieser Verfolgergruppe, die ersten vier da hatte, sozusagen sich auf den Weg gemacht, die ersten vier Ausreißer, die es dann irgendwann geschafft hatten, einzuholen. Und das war schon großartig.
Und es war fast, oder es tat mir fast ein bisschen leid, Entschuldigung, er war dann ja auf dem Weg zum Solo-Sieg, das sind ja eh so die schönsten Siege überhaupt, und musste sich die Aufmerksamkeit aber teilen, weil also während er auf dem letzten Kilometer war, ging es hinten richtig ab. 8 Minuten Rückstand hatten sie, war für den Tagessieg völlig egal, aber Tadej Pogacar meinte, ein bisschen was probieren zu müssen, weil er nämlich gar nicht anders kann, wie er selber sagt.
I don't know, I guess so. I don't know even myself anymore why I tried today, but yeah, I took 2 seconds ahead of Jonas today and I'm happy with that.
Er hat attackiert am vorletzten Berg. Ich war ehrlich gesagt überrascht, hätte ich nicht mit gerechnet heute. Ich habe gedacht, die fahren einfach so ins Ziel, aber er hat es versucht. Am Ende sind es nur 2 Sekunden gewesen, die er rausgefahren hat auf Vingegaard. Evenepoel hat ein paar Sekunden rausgeholt, ist als Dritter aber auch nicht mehr ganz wichtig, mit mehr als 5 Minuten Rückstand. Welches Zeichen geht von diesem Tag, dieser Attacke aus, Fabian?
Ja, dass keiner aufgegeben hat bisher. Also auch nicht Remco Evenepoel, der hat ja dann hinterher auch nochmal attackiert, der hat es auch probiert. Pogacar weiß auch noch, dass er Zeit verlieren kann, dass jede Sekunde zählt. Er hat die Tour schon 2 Mal verloren. Er hat sie aber auch schon mal um 1 Minute nur gewonnen. Also er weiß, wie knapp sowas sein kann und er fühlt sich gut. Und er hat ja heute keine große Attacke gerissen. Also er ist die letzten 800 Meter, das, was er auch super gut kann, wo er auch besser ist einfach als Vingegaard. Das haben wir auch im letzten Jahr gesehen. Der hat auf den ersten 1,5 Wochen hat der Vingegaard jedes Mal an der Bergankunft Zeit abgenommen, hat Bonussekunden geholt und hatte so 1:15 ungefähr Vorsprung vor ihm. Da ist er die ganze Zeit so gefahren, bis es dann in die ganz langen Berge reingehen. Und ich glaube schon, er hat auch so ein bisschen, oder was heißt, na, Angst hat er nicht, er hat Respekt davor, er weiß, dass Jonas Vingegaard auch schon 2 Mal die Tour gewonnen hat und dass man das erste Ziel in Nizza dieses Jahr ist und erstmal, wenn man da das gelbe Trikot hat, weiß er auch, dass man gewonnen hat und dementsprechend holt er jede Sekunde.
Trotzdem von der Körpersprache her, als der Pogacar zum ersten Mal lossprang, gut, Vingegaard musste, glaube ich, auch einen Bogen fahren, um hinterherzukommen, aber von der Körpersprache, ich kann mir nicht helfen, Pogacar sieht leichtfüßig aus, sieht souverän aus und Vingegaard sieht bemüht aus, hinterherzukommen, überhaupt Anschluss zu wahren. Er hat es dann wieder geschafft, in der Abfahrt wieder ranzufahren und hinten raus ja auch nur 2 Sekunden zurück. Aber ich kann mir nicht helfen, der Glaube daran, dass er auf einer der ganz schweren Alpenetappen nochmal den Pogacar in die Schranken weist, der fehlt mir im Moment zumindest.
Ja, ich glaube, er braucht einen schlechten Tag. Also Pogacar braucht einen schlechten Tag, damit Vingegaard da noch richtig Zeit gut machen kann. Ich fand es bemerkenswerter fast noch, dass Evenepoel auf diese Attacke, diese erste Attacke am vorletzten Berg, viel besser reagieren konnte, obwohl er noch weiter hinten war. Was er selber auch nochmal gesagt hat, Evenepoel, da war er nicht so richtig gut positioniert, deswegen ist er nicht ganz rangekommen an Pogacar, das war so ein bisschen seine Hoffnung, aber die Antwort, die Evenepoel gegeben hat, war sehr viel stärker als die von Vingegaard. Und was ich mich halt frage, Wismar hat unheimlich viel investiert. Die sind in jede Gruppe mitgesprungen. Sie hatten dann ja auch, und das war Vingegaards Glück, Laporte hat auf ihn gewartet, Thich Benoot hat noch gewartet. Die konnten also sozusagen als Pogacar, Wout van Aert, als Pogacar sozusagen die Lücke hatte am vorletzten Berg, haben die ihm auch geholfen, die wieder zu schließen. Aber eigentlich sah das so aus, als würden sie eine Attacke ihres Kapitäns vorbereiten, wenn sie so viel investieren.
Aber das, das glaube ich nicht. Also, weil der Berg einfach nicht zu Vingegaard war. Der war nicht, war viel zu kurz mit 7 Kilometer. So eine Attacke. Sie wussten, dass er heute attackiert. Also, ich glaube schon.
Eine defensive Taktik.
Ich glaube schon, dass sie wussten, dass ein Berg für Vingegaard ist, für Pogacar ist, Entschuldigung. Und deswegen haben sie vorne welche reingesetzt.
Aber war das nicht auch ein Zeichen von Pogacar? Also, auch wenn es nur 2 Sekunden waren, hier, Leute, ich bin einfach nicht angreifbar. Also klar, dass die Hochalpen kommen doch. Der hat in den letzten beiden Jahren, jeweils in der letzten Woche in den Alpen, richtig Zeit verloren. Das weiß er natürlich auch und die Angst wird mitschwingen. Und trotzdem fand ich es heute auch moralisch einfach einen klaren Punktsieg für Pogacar.
Ja, aber das macht er ja immer. Also das macht er bei jedem Rennen, auch wenn er verliert. Er ist ja nicht zu Tode betrübt immer. Ja? Also bei den anderen Rundfahrten, auch letztes Jahr, der hat ja nicht aufgegeben. Auch als er dann 6 Minuten oder 8, 9 Minuten hinterher, ich weiß gar nicht, wie viel er am Ende hatte, er hat es trotzdem immer probiert. Dieses Rennfahrergehen, das hat er in ihm und sobald er die Möglichkeit spürt, dass er vielleicht ein bisschen stärker ist als der andere, probiert er es einfach.
Ja. Und dann gab es ein sehr lustiges Bild, kurz vorm Ziel, Pogacar mit Georg Zimmermann zusammen.
Ja, schon recht sportlich. Also Tadej fährt nicht nur schnell die Berge hoch, sondern auch runter. Ich habe so 300-400 Meter vor der Bergankunft gesehen, dass Tadej von hinten kommt. Von daher bin ich dann nochmal einen richtigen Sprint gefahren, dass ich oben auf der Kuppe bei ihm drauf bleibe. Und ja, dann hatte ich das Privileg, mal drei, vier Kilometer mit den absoluten Top-Favoriten mitfahren zu dürfen.
Aber auch nicht mehr.
Nee, Berg runter.
Dann war Berg runter. Gut. Dann war gut. Ja. Aber es war ein seltenes Bild, dass mal ein Deutscher vorne irgendwo in der Nähe der Rennspitze ist zumindest. Ne? Also, nee, in der Nähe ist ja auch Quatsch. Die waren ja 8 Minuten dahinter. Aber sagen wir mal, wohlwollend relativ weit vorne war.
Genau, so, ne? Zur Elite gehört, rein optisch. Ja? Ja. Die ersten drei und Zimmermann, herrlich.
Ja, wir hören noch einen, den wir relativ selten gehört und gesehen haben bei dieser Tour, muss man sagen. Simon Geschke, sehr selten in Erscheinung getreten. Heute hat er mal versucht, in die Gruppe zu kommen und Sebastian Krause hat mit ihm gesprochen.
Simon Geschke, nicht weit weg von hier, hatten Sie 2015 einen Etappensieg geholt bei der Tour de France. Heute haben Sie es offensichtlich versucht, in eine Außerreißergruppe zu kommen. Wie haben Sie das erlebt?
Boah, aber eine sehr, sehr spezielle Etappe. Ich glaube, wir sind 120 Kilometer Vollgas gefahren, bis dann mal eine Gruppe stand, eine sehr große Gruppe. Und wir hatten dann mit Guillaume eigentlich unseren besten Mann drin. Von daher waren wir zufrieden. Ja, für mich hat es leider noch nicht ganz gereicht.
Aber Sie nehmen sich schon noch mal was vor für Ihr letztes Tour de France-Wochenende in Ihrer Karriere?
Ja, bis jetzt bin ich nur mitgefahren. Würde mich überraschen, wenn es jetzt die letzten drei Tage auf einmal wie Phönix aus der Asche jetzt noch mal für eine Riesenshow reicht. Aber klar, hoffen tue ich natürlich drauf, dass ich nochmal einen super Tag habe. Aber wenn es nicht so ist, dann soll es halt nicht sein.
Ja, wir sind natürlich sehr froh, dass er nochmal dabei ist. Das war ja eigentlich nie absehbar. Wie weit kann er das genießen hier, Fabian? Letzte Tour, ohne wirklich aufzufallen. Und auch jetzt, letzten Tage werden nochmal richtig hart.
Ich glaube, das ist dann, wenn er ankommt, dann in Nizza, dann weiß man, was man geschafft hat. Ich meine, er ist ja ein super Giro gefahren, er war 14. Glaube ich, Gesamtklassement. Von daher ist er nochmal eine riesen Grand Tour gefahren und auch jetzt war er schon einer der Besten, auch bei ihm aus der Mannschaft, aber es reicht halt im Moment nicht. Aber es reicht halt für viele auch nicht, ne? Muss man ja auch sagen. Das wird so ultra schnell gefahren gerade. Vielleicht hat er morgen nochmal die Chance. Genießen ist immer so ein bisschen, das genießen kannst du, wenn du gewinnst. Mhm. Ne? Ansonsten ist es immer hart.
Ja, es ist die Tour d'Honneur des Simon Geschke, das Abschiednehmen, aber ob man das wirklich bewusst so wahrnimmt, dass es einem Freude bereitet oder innere Genugtuung, wenn man sich so anstrengen muss, das ist wirklich die Frage. Andererseits hat er natürlich mit seinem Nachwuchs, den er zu erwarten hat im November, auch eine Motivation zu sagen, Mensch, komm, ich hau hier mal richtig einen raus. Wenn meine Tochter, mein Sohn das irgendwann mal sehen sollte, soll man nicht von mir sagen, ich hätte bei meiner letzten Tour die Flügel hängen lassen. Also ich glaube,
das macht er, glaube ich, auch nicht. Aber wenn es nicht reicht, dann reicht es nicht. Ne? Also er hat ja heute oft genug attackiert. Aber wenn es nicht reicht, dann muss man das halt akzeptieren. Ja. Ne?
Ich würde mal behaupten, junger Papa zu sein und vielleicht auch das erste Mal ist manchmal schwerer als eine Bergetappe.
Genau, die schwersten Etappen kommen dann.
Also mit Regeneration ist ja auch nicht viel. Dann
Das stimmt.
Also ich habe ja mit ihm am ersten Ruhetag länger zusammengesessen, ein längeres Interview für sportschau.de gemacht. Und ich glaube, was jetzt in den nächsten Tagen kommt, so hat er das zumindest beim Giro erlebt. Und ich glaube, das wird auch sein, er wird jetzt schon, das war am ersten Ruhetag noch nicht so, hat er gesagt, das ist jetzt noch so Alltag und so. Aber in der letzten Woche, glaube ich, da wird dann schon auch so ein bisschen Wehmut aufkommen, so ein bisschen. Und das tut weh in den Bergen, aber ich glaube, der Gedanke, Mensch, du, jetzt ist es dann auch zu Ende und das ist meine letzte Tour. Und er sagt selber von sich, die Tour hat mich geprägt. Als Radprofi, ne, mit seinem Etappensieg, mit diesem heroischen Kampf, den er leider verloren hat um das Bergtrikot. Mhm. Also, lange Rede, kurzer Sinn, er hat, glaube ich, alles Recht, hier sozusagen das auch zu genießen, soweit man das eben auf diesen Etappen, die da jetzt noch kommen, tun kann und sich von der Tour für sich zu verabschieden. Und ich kann mir vorstellen, dass er es in den nächsten Tagen auch zumindest probieren wird. Und vielleicht ist ja nicht jeden Tag 125 Kilometer Juniorenrennen.
Ja. Wir reden gleich über die Etappe morgen, die sehr schön wird. Senden erstmal liebe Grüße nach Paris an Holger Gerska, der ja nicht mehr hier unter uns ist, aber der ja versprochen hat gestern, er hört uns jeden Abend. Also liebe Grüße, Holger. Und ich darf ihn jetzt vertreten als Radioreporter und habe heute sehr oft die Frage gestellt bekommen. Und ich möchte einmal kurz einen Meinungsabgleich mit euch machen.
Wo bleibt Holger?
Nee, nicht wo bleibt Holger, sondern warum hat Phil Bauhaus die Tour beendet? Und ich hab das sehr kritisch gesehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also, aus der Motivation heraus zu sagen, die nächsten Tage kann ich eh nichts mehr holen und werden anstrengend, also verkürzt, es hat ja keine gesundheitlichen Hintergründe, dann muss ich mir das nicht mehr antun. Ich finde das beim größten Radrennen der Welt schwach.
Ja, aber er hat noch ein paar andere Rennen dieses Jahr. Seine Saison ist noch lang. Er muss auch wahrscheinlich bis in Oktober fahren. Und dann kann ich das schon nachvollziehen. Auch und wenn das Team sagt, pass auf, das bringt und du bist keine Hilfe jetzt. Auch er kann ja, also nur damit er irgendwie ins Ziel kommt, da hat das Team auch nichts davon. Mhm. Ja? Also, und wenn er bei den Etappen auch morgen, das geht ja sofort Dreierkategorie back hoch, das heißt ja nicht, dass er da ohne weiteres zurückkommt. Diese Dreierkategorie sind Dreierkategorie, das ist ja nicht...
Gar keine Frage. Also, dass er hier sportlich sozusagen nichts mehr erreichen kann, ist ja offensichtlich, logisch. Aber ich denke mir so, weißt du, so ein Pascal Ackermann, der hier klingt wie ein Reibeisen. Und
ja,
so,
ist aber auch ein anderer Fahrertyp, ne? Und ist auch anders drauf. Der fährt jetzt wesentlich besser die Berge auch hoch. Heute Gaviria ist ausgestiegen, Sam Bennett ist ausgestiegen. Also, ich will das gar nicht verurteilen.
Okay. Bin ich zu kritisch, Michael?
Weiß ich nicht. Also, so ein bisschen verstehe ich, was du meinst. Ich verstehe auch, was Fabian meint. Also, ich könnte jetzt so ein bisschen diese Mittelposition einnehmen.
Was sehr langweilig wäre.
Sehr langweilig. Ich also, finde, wenn aber so jemand wie Gaviria und Bennett, die haben es halt heute versucht. Also die haben es heute versucht.
Ja, und das die war sind dann auf so der Fläche ausgestiegen, ja, und das ist viel erniedrigender, vor der Kamera in so ein Auto zu steigen, als wenn du sagst, das klappt sowieso nicht, ich gehe heute nicht an den Start. Das ist also kein schönes Mensch. Gefühl, ich habe das schon erlebt. Wenn man einfach ins Auto steigt und die Kameras drauf sind, ist das nicht geil.
Das ist nicht geil, aber also das verstehe ich auch. Also ich kann das nicht, habe es nicht selber erlebt. Bilder sehen. Nein, gar nicht so. Aber ich finde, also Cavendish zum Beispiel könnte ja jetzt auch sagen, ich habe meinen Etappensieg, jetzt kommen nur noch die drei Dinger und der quält sich hier richtig.
Das ist auch so, ist nee, noch ein bisschen
der,
also, was anderes.
Aber der würde immer sagen, der Respekt vor dem Rennen, ja, verlangt es, dass man so lange durchhält, dass man es zumindest versucht. Und ich glaube, das ist eine Einstellungssache am Ende, was immer die Gründe für Phil Bauhaus waren, dass er wird das wird mit dem Team besprochen gewesen sein, das glaube ich auch.
Die Gründe sind ja ganz klar. Die liegen auf der Hand. Also er hat hier keine Schnitte. Also,
ja, genau. Nur ob man eben dann, also ob es wirklich daran liegt, dass man sagt, so komm, deine Saison ist noch lang, schon dich hier jetzt lieber. Ich weiß es nicht. Also es gibt auch andere, die das eben dann versuchen. Und wenn das Rennen am Anfang heute anders gelaufen wäre, wenn nach 40 Kilometern die Ausreißergruppe gestanden hätte, was ja auch hätte sein können, wären vielleicht Sam Bennett und Fernando Gaviria noch zu Ende gefahren. Hätte dann trotzdem sein können, dass sie es an einem der nächsten Tage nicht schaffen. Also
Wir sind natürlich sehr im Konjunktiv, ne? Und wir haben nicht mit Phil Bauhaus selber gesprochen, sondern wir
reden darüber. Und so eine Entscheidung macht er nicht alleine.
Ja, das und ja. Macht es ja auch nicht leicht. Und Respekt vor dem Rennen, ja, aber vielleicht auch Respekt vor der individuellen Entscheidung eines Radprofis, der mündig genug ist, diese Entscheidung für sich zu treffen und der seine Gründe haben wird. Und ich glaube nicht, dass die Gründe nur sind, ich habe jetzt Schiss vor den letzten drei Etappen, weil die...
Nein, wie gesagt, drauf. Das ist keine Entscheidung, die Phil Bauhaus alleine gefällt hat. Das hat er zusammen mit dem Team. Und wenn das Team sagt, es ist besser für dich, du steigst aus.
Wir brauchen dich noch irgendwann, keine Ahnung.
Dann macht er das. Also das ist jetzt nicht nur so, dass er da sagt, nö, ich habe keinen Bock mehr, ich fahr jetzt
auch. Und er ist ja auch schon in Giro gefahren, also er hat schon ordentlich Kilometer im Rennen. Und ich muss natürlich auch sagen, ich bin weit weg davon, jemals Radprofi gewesen zu sein. Also vielleicht steht mir das auch gar nicht zu, das so zu bewerten. Und trotzdem sind wir hier auch ein Meinungspodcast. Ja,
interessant.
Und ich denke so, als dass der Sportler im Herz in mir sagt so, okay, nee, also den Ehrgeiz... Also ich kann das nicht verstehen, dass man nicht den Ehrgeiz hat, sowas dann zu beenden, auch wenn es eine Qual wäre.
Also ich kann das jetzt nachvollziehen, ja, und also auch der Gedankengang auch vom Team. Ich selber habe das nie gemacht. Für mich wäre das auch nie in Frage gekommen. Wir haben auch John Degenkolb heute im Interview gehört. Genau. Ich war auch jemand, ich habe das gehasst, auszusteigen aus einem Rennen. Egal, wo ich lag, ich wollte immer ins Ziel kommen. Aber das war mein Ding.
Okay. So, und ja, wir hatten ja auch Spaß mit ihm gestern, zweiter Platz, also beste Platzierung eines Deutschen hier bei dieser Tour.
Nein, das muss man ja auch sagen, also wir haben hier Meinungen, das heißt aber nicht, dass wir jemanden verurteilen.
Nein.
Also, ne? Das sind einfach Diskussionen, die wir hier führen. Das ist halt auch ganz wichtig, weil das ja auch manchmal falsch rüberkommt, dass wir dann jetzt die Person Phil Bauhaus angreifen, das tun wir nicht.
Nein,
um Gottes Willen. Nicht, dass das falsch verstanden wird.
Nein, lass uns doch kurz über morgen sprechen. Die Veranstalter, Michael, sagen, morgen wird... Von den Bildern, von der Landschaft her, der schönste Tag dieser Tour. Es wird eine Rundfahrt durch die südlichen Alpen.
Ja.
Wir sind schon in der Gegend eigentlich, wo wir auch morgen sind. Es geht nach Barcelonnette in der Nähe der italienischen Grenze. 5 mittelschwere Berge, aber es geht eigentlich nur rauf und runter. Über 3000 Höhenmeter.
Sag mal, wenn die Veranstalter das so vollmundig ankündigen, da würde schon was dran sein.
Ja.
Also ich finde, wir haben bisher auch schon hervorragende, ikonische Bilder gesehen.
Aber heute war auch super schön.
Ja,
also heute war echt wunderschön.
Absolut. Ja. Auch die Anfahrt im Auto. Wir sind heute Morgen im Auto gekommen. Wunderschön. Ja. Also wirklich herrlich. Aber ich freue mich auf morgen. Ich freue mich auf eine tolle Etappe, die dann hoffentlich auch nochmal mit einer Trouble-Ausreißergruppe da durch die Gegend fährt. da passiert, glaube ich, viel morgen. Und nicht nur optisch, sondern auch sportlich.
Und ich kenne einen, der hat sich ein bisschen was vorgenommen. Georg Zimmermann.
Ja, auf jeden Fall habe ich mir die Etappe vor der Tour de France angestrichen. Wir müssen ja auch noch ein bisschen nach dem grünen Trikot von Binyam schauen. Aber ich glaube, der Zwischensprint ist gut ausgegangen heute. Und ja, da muss man immer alles unter einen Hut bekommen, was nicht ganz einfach ist. Absolute Priorität hat natürlich das grüne Sprint-Trikot. Und ja, wie gesagt, heute hat die Kraft nicht für beides ausgereicht. Ich habe meine Arbeit für das grüne Trikot sehr gut gemacht, würde ich sagen. Aber dann, abgab war dann die Batterie leer.
Kurz Klammer auf, Gemay im Zwischensprint einen Punkt mehr geholt als Philipsen, also ist dem grünen Trikot wieder ein ganz großes Stück näher gekommen, Klammer zu. Morgen eine Etappe, so vom Ding her, Fabian, für Georg Zimmermann?
Auf jeden Fall. Also dieses Mittelschwere, das ist genau sein Ding. Also er kommt auch gut über die längeren Berge, aber er ist auch spritzig genug für sowas. Also wenn er die Möglichkeit hat, da in der Gruppe zu sitzen und ein bisschen Glück hat, also Glück braucht man, braucht die Beine, aber auch ein bisschen Glück, dann könnte das was für ihn sein.
Ja, wir freuen uns sehr drauf.
Ja, vielleicht ein Wort noch zu Binyam Gemay. Um den haben wir uns ja gestern große Sorgen gemacht, als der vom Podium humpelte und aufs Podium humpelte. Der sah aber heute richtig gut aus, auch in diesem Zwischensprint. Insofern scheinen die Verletzungen ihn jetzt nicht so zu handicappen.
Also nicht auf dem Rad, ne? Bei der Siegerehrung hat er den Arm nicht hochgenommen. Nur so halb hochgenommen. Also Strecken geht nicht. Da hat er
nach dem Sprint
so
geschüttelt.
Einmal den Arm geschüttelt, ja.
Aber es reicht offensichtlich für die Zwischensprints.
Es reicht, um Jasper Philipsen abzuhängen.
Er hat jetzt 34 Punkte Vorsprung. Es gibt noch drei Zwischensprints. Vorher waren es 32. Also jetzt sind es 33, genau. 33, ja. Gute Rechnung. Also er hat morgen noch einen Zwischensprint, wobei das ist schon nach dem zweiten Berg erst. Wer weiß, ob da nicht schon längst eine Gruppe weg ist. Freitag wird nochmal tricky, der ist ganz früh, der Zwischensprint. Noch
21 Kilometer.
Ja. Also normalerweise muss er eigentlich immer nur einigermaßen dranbleiben, dann wird das reichen. Ne? Und es wäre ihm so zu wünschen, das ist ja wie so ein kleines Radsportmärchen.
Also das wäre ein Drama gewesen, wenn er raus müsste.
Ja. Gut, dass du es noch angesprochen hast, Michael. Wir reden morgen wieder. Wir freuen uns sehr auf die Etappe. Also schaltet ein im Ersten, tolle Bilder, toller Sport und vielleicht Georg Zimmermann auf dem Weg zum Sieg.
Oh, das war jetzt aber... Kein Druck, Georg.
Nein. Also liebe Grüße, tschüss.
Ciao. Ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.